Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essay-Sendung Ihres Vertrauens. Für alle, die neu dabei sind, das Projekt Clusterfuck ist eine Sendereihe, in deren Rahmen einmal im Monat Radio-Essays gesendet werden, und zwar immer am letzten Donnerstag um 17 Uhr auf Freirad. Diese Essays dauern etwa 30 Minuten und im Anschluss daran gibt's eine etwa genauso lange Playlist zum Reflektieren und Runterkommen. Alle wichtigen Informationen zur Sendung finden Sie auf freirad.at. Suchen Sie dort einfach unter Sendungen von A bis Z nach Projekt Clusterfuck. Alternativ gibt's neben Bildern von allem Möglichen, aber nichts Konkretem, auch Infos auf Instagram. Und zwar unter @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. In der letzten Ausgabe ging es um Lagerhallen, Pimps und Dichtungsringe. Wenn Sie erfahren wollen, wie diese Dinge in keinerlei Zusammenhang stehen, dann können Sie die Sendung jederzeit auf der CBA nachhören. Um an diesen obskuren Nichtort zu gelangen, tippen Sie einfach cba.fro.at in das Suchfeld Ihres Browsers ein. Wenn Sie aber lieber darüber nachdenken möchten, warum Sie Ihren Kopf nie ausschalten können und Sie so langsam am ständigen Grübeln verzweifeln, dann bleiben Sie jetzt am besten einfach dran. Heute geht es nämlich um die Verhirnung. Zunächst einmal grob zum Begriff. Also Verhirnung. Das Präfix ver suggeriert ähnlich wie beim Wort Verblendung ein zu viel, ein alles vereinnahmendes Durchwuchern, ein zu starkes Hirnen. Streng genommen setzt die Verhirnung nämlich eine mögliche Verbform des Substantivs Hirn voraus. Dieses Hirn hirnt also, und zwar so sehr, dass es verhirnt, beziehungsweise der Mensch verhirnt. So viel zum Wortmaterial. Es beschreibt im Wesentlichen die Vorstellung, dass der Mensch in seiner evolutionären Entwicklung an einem Punkt angelangt ist, an dem sein Gehirn so weit entwickelt und er selbst in der Folge so reflektiert ist, dass es ihm selbst nicht mehr gut tut. Um herauszufinden, dass dieser Gedanke kein sonderlich origineller mehr ist, muss man sich nur die Zahl der Songs vor Augen führen, in denen Zeilen wie »I think too much«, »Maybe I think too much«, »Don't think too much« und alle möglichen Variationen davon vorkommen. Es wird so oft und selbstverständlich und teilweise auch ganz beiläufig auf das zu viele Denken hingewiesen, dass diese Sätze zu Floskeln werden. Ihre Bedeutung tritt hinter den Schleier der Banalität. Hier und jetzt geht es aber nicht beiläufig, sondern ganz exakt um die Verhirnung. Und deshalb sparen wir uns die ganzen Beispiele, in denen jemand mal darauf angespielt hat, und wenden uns dem Menschen zu, der sich im 20. Jahrhundert wahrscheinlich am intensivsten und zugleich explizitesten mit dem Verhirnungsgedanken beschäftigt hat, nämlich Gottfried Benn. In Gottfried Benns Szene Ithaka aus dem Jahr 1914 findet sich der Satz, das Gehirn ist ein Irrweg. Und damit ist Benns Einstellung zur Verhirnung im Wesentlichen bereits auf den Punkt gebracht. Er unterscheidet sich damit sehr deutlich von demjenigen, von dem er den Begriff eigentlich übernommen hat, nämlich vom Wiener Hirnphysiologen Konstantin von Economo. Streng genommen verwendet der den Begriff progressive Zerebration, was fancy klingt, aber eben synonym mit fortschreitender Verhirnung ist. Economo geht davon aus, dass das menschliche Gehirn im Lauf seiner evolutionären Entwicklung stetig gewachsen ist. Und zwar quantitativ, indem es größer geworden ist, und qualitativ, indem sich seine kognitiven Fähigkeiten verbessert haben. Und Economo bewertet das Ganze genau so, nämlich als Verbesserung. Darin liegt der Unterschied zum Verhirnungsgedanken bei Benn. Benn wird dieser nämlich zum Leitbegriff einer pessimistischen Untergangsdiagnose, wie David Wachter so schön schreibt. Für ihn gilt nämlich, je größer das Gehirn wird, desto bewusster wird der Mensch auch. Und Bewusstsein bedeutet zu einem wesentlichen Teil auch Leiden am Bewusstsein. Wieder in Ithaka meint Werf Rönne, der auch die Hauptfigur in Benns bezeichnend betitelten Prosazyklus Gehirne ist, Zitat, »Ich habe den ganzen Kosmos mit meinem Schädel zerkaut. Ich habe gedacht, bis mir der Speichel floss. Ich war logisch bis zum Koterbrechen. Und als sich der Nebel verzogen hatte, was war dann alles? Worte und das Gehirn. Worte und das Gehirn. Immer und immer nichts als dies furchtbare, dies ewige Gehirn.« Zitat Ende. Das furchtbare Gehirn. Es isoliert den Menschen von der Welt, die ihn umgibt, und lässt ihn allein mit sich selbst. Es ist im Grunde eine Feststellung von Kant, die hier zum Tragen kommt, nämlich, dass der Mensch keinen Zugang zu einer objektiven Wirklichkeit hat. Seine Wahrnehmung ist nämlich immer verzerrt von seinem subjektiven Erkenntnisapparat. Ein Tauber nimmt eine andere Welt wahr als ein Hörender, eine Blinde eine andere als eine Sehende und so weiter. Eine objektive Wirklichkeit wird zwar daraus erzeugt, dass Subjekte ihre Wirklichkeit untereinander abgleichen und auch bestätigen, aber so wirklich gesichert ist die ganze Sache trotzdem nicht. Vor diesem Hintergrund ist auch die folgende Passage aus Bens Text Heinrich Mann ein Untergang zu begreifen. Zitat: Früher in meinem Dorf wurde jedes Ding nur mit Gott oder dem Tod verknüpft und nie mit einer Irdischkeit. Da standen die Dinge fest auf ihrem Platz und reichten bis in das Herz der Erde, bis mich die Seuche der Erkenntnis schlug. Es geht nirgends etwas vor. Es geschieht alles nur in meinem Gehirn. Da fingen die Dinge an zu schwanken, wurden verächtlich und kaum des Ansehens wert. Nun gab es nichts mehr, das mich trug. Nun war über allen Tiefen nur mein Odem. Nun war das Du tot. Nun war alles tot. Erlösung, Opfer und Erlöschen. Zitat Ende. Das Ich ist im Zustand der Verhirnung gefangen in sich selbst, und diese Erkenntnis bzw. die Erkenntnis überhaupt stellt eine Seuche dar. Der Grund für diese negative Einstufung ist, dass die Vorstellung von einer objektiven Wirklichkeit nicht aufgegeben wird. Ben arbeitet sich in der Auseinandersetzung mit der Verhirnung unentwegt am unerreichbaren Ideal der Einheit zwischen Ich und Welt ab. Das zu tiefe Denken und Bewusstsein verhindert diese Einheit. Jetzt kann natürlich jeder kurz googeln, wie man mit dem Denken aufhört, und wird nützliche Tipps auf Seiten wie WikiHow finden. Als erster Schritt wird dort übrigens empfohlen, seine Gedanken einfach loszulassen. Genial, oder? Jetzt hatte Ben, der in der Mitte des letzten Jahrhunderts verstorben ist, zu seinem Pech keinen Zugriff auf die Wissensquelle Internet. Er musste also irgendwie anders eine Form der Existenz finden, in der das Ich sich seiner selbst nicht bewusst ist. Wie nie aufgestört aus der Seligkeit gehirnloser Urahnen, wie heimgekehrt. Dieser letzte Teil war ein Zitat aus Bens Text Gespräch, das ich nicht zuletzt wegen der gehirnlosen Urahnen gebracht habe. In diesen klingt nämlich ein Lösungsgedanke an, den Ben oft durchspielt, nämlich die Regression in Form eines evolutionären Rückschritts. Und dieser evolutionäre Rückschritt bedeutet die Wiedereingliederung in die Welt. Ein evolutionärer Rückschritt ist es deshalb, weil das Gehirn nach wie vor der Bezugspunkt bleibt und Ben zwischen früheren und späteren Schichten unterscheidet. Wie genau das zu verstehen ist, schauen wir uns gleich an. den Hirnschaden schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir sind nämlich immer noch bei Gottfried Benn und dem Problem der Verhirnung. Wie gesagt, arbeitet sich Benn in Teilen seines literarischen Schaffens am Lösungsansatz der Regression ab. Ein evolutionärer Rückschritt also, der den Menschen aus seinem Bewusstsein und zurück auf eine frühere, unbewusste Entwicklungsstufe führt. Die zwei bedeutendsten Regressionsmethoden bilden bei Benn der Rausch und das Beschwören urzeitlicher Vorstellungen, darunter niedrige Lebensformen, Schlamm, Zeitperioden, in denen gerade mal so Mehrzeller existieren. Was den Rausch betrifft, dazu gab es ja schon mal eine Sendung hier. Da wurde auch festgestellt, dass der Rausch in eine neue Ordnung führt, jenseits von der, die vom menschlichen Bewusstsein geschaffen wurde. Also konzentrieren wir uns noch kurz auf die urzeitlichen Vorstellungen. Was diese betrifft, möchte ich auf Benns Gedicht Gesänge 1 verweisen, das mit folgendem Flehen beginnt. O, dass wir unsere Ur-Urahnen wären, ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor. Benn führt die Regressionsvorstellung hier bis ins Anorganische. Das Gedicht schließt mit »Schon ein Libellenkopf, ein Möwenflügel, wäre zu weit und litte schon zu sehr.« Alles, was nur im Entferntesten ein Bewusstsein entwickeln könnte, wird hier abgelehnt. Strebenswert ist ein gänzlich passiver Zustand, in dem man allerhöchstens dahin vegetiert. Man wird gelebt, wie es in Ithaka heißt. Es finden sich allerdings auch weniger radikale Regressionen, hin ins Tierische beispielsweise oder einfach zu urzeitlichen Menschen, zu frühen Völkern mit prälogischem Denken, denen man leicht einen stärkeren Bezug zur Natur unterstellen kann. Eine solche Regression erfolgt in Benns Werken häufig als bewusster Akt. Rönne etwa oder auch der Dozent im Garten von Arles denken sich einen regressiven Zustand, während sie zugleich in der Realität des Bewusstseins verankert bleiben. Eine tatsächliche Flucht daraus bleibt also unmöglich. In seinem späteren Schaffen wird sich Benn immer stärker auf seine Kunstästhetik als Gegenpol zur Seuche der Erkenntnis konzentrieren. Doch das tut hier wenig zur Sache. Genauso wenig tun eigentlich die verschiedenen Arten der Regression etwas zur Sache. Schließlich geht es vorerst noch um die Verhirnung und nicht um den Ausweg daraus. Wenn Benn Verhirnung sagt, dann meint er damit zugleich die Hirnrinde, die er dem Stammhirn gegenüberstellt. Diese Dichotomie findet sich bei ihm als wesentliches Erklärungsmodell für die Conditio Humana im verhirnten Zustand und ist zugleich Quelle für eine Unmenge an Bildern und Metaphern. Vom armen Hirnhund über die Zerstäubungen der Stirne hin zum Tieferbetten des Nackens. In allem findet sich eine Ablehnung der Hirnrinde zugunsten des Stammhirns. Benn baut mit dieser Vorstellung auf dem deutschen Psychiater und Hirnforscher Paul Flechsig auf, demzufolge sich unterschiedliche Hirnteile beim Menschen unterschiedlich schnell entwickeln. Auch trennt Flechsig zwischen niederen und höheren Hirnteilen. Die niederen sind zuständig für elementare Lebensfunktionen und schon bei der Geburt vollständig entwickelt, die höheren dagegen befähigen den Menschen zu emotionalen und intellektuellen Leistungen und sind zum Zeitpunkt der Geburt erst rudimentär ausgebildet. Benn kann diese Annahmen einwandfrei in seine Vorstellung einer Dichotomie zwischen Hirnstamm und Hirnrinde integrieren, indem er den Stamm mit den niederen Hirnteilen gleichsetzt und die Rinde mit den höheren. Dass Flechsigs Arbeiten bereits als überholt galten, als Benn sie literarisch zu verarbeiten beginnt, ist in diesem Zusammenhang sekundär. Schließlich betreibt er damit keine Wissenschaft im engeren Sinn, sondern unterfüttert mit Flechsigs Hypothesen seine Hirnmetaphorik, um das Problem der Verhirnung literarisch verarbeiten zu können. Die Bewertung ist dabei eindeutig. Die Rinde ist Produkt und zugleich Ort der Verhirnung. An ihr werden Bewusstsein und Intellekt und damit auch das Leiden des Menschen an seiner Existenz festgemacht. Der Stamm dagegen steht für ein ursprüngliches Dasein im Einklang mit der Welt. Erwähnenswert ist dabei auch der Schichtungsgedanke, der hier zum Tragen kommt. Mit dem Gehirn erfährt Benns existenzielles Problem eine konkrete Materialisierung. Zugleich bildet es nach geologischem Prinzip verschiedene Entwicklungsstufen ab. Zeit wird hier in Raum übersetzt. Frühere Gehirnteile liegen dabei tiefer, während spätere darüber liegen. Das heißt, dass das ursprüngliche Dasein, nach dem sich Benn sehnt, im Grunde noch vorhanden ist, da es ja auch den Hirnstamm noch gibt. Nur wird er überdeckt von der Rinde. Eine mächtige Großhirnrinde übergestülpt, trottet etwas dahin, lautet eine Beschreibung dazu, die sowohl in Ithaka als auch in Unter der Großhirnrinde zu finden ist. Im Wort übergestülpt schwingt dabei eine Abwehrhaltung mit. Die Großhirnrinde ist nichts, was dieses Etwas von Mensch wollte, sondern etwas, das ihm aufgezwungen wurde. Angenehmer wäre es, diesen Überzug von Bewusstsein wieder abzulegen, so die Annahme. Bens literarische Überlegungen zur Verhirnung sind im Grunde eine sehr elaborierte Art zu sagen, selig die Dummen. Denn je weniger man nachdenkt, desto glücklicher ist man. Just happy. Ben hätte wahrscheinlich gesagt, dass es sich hier um keine Frage von entweder oder handelt, sondern eine kausale Verbindung besteht. Man ist nicht dumm oder einfach nur glücklich, sondern man ist glücklich, weil man dumm ist. Das Fiese daran ist nicht zuletzt, dass man entweder unglücklich oder dumm ist und wahrscheinlich keins von beidem sein möchte, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Vielmehr muss man fragen, wie Ben das Verhirnungsproblem nun löst? Die Antwort darauf? Gar nicht. Wie sollte er auch? Fluchtversuche in Rauschzustände oder in die Kunst bleiben immer kurze Unternehmungen, bei deren Ende das Ich zuverlässig ins Gefängnis seiner selbst zurückfindet. Es ist wie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Es kann keine befriedigende Antwort darauf gefunden werden, eben weil es diesen Sinn nicht gibt. So nebenbei, die Sinnfrage ist auch erst aufgekommen, sobald der Mensch reflektiert genug war, darauf zu kommen. Die Verhirnung gilt also auch hier als Voraussetzung. Und die Verhirnung lässt sich nicht lösen. Ich denke, das heißt, das war's für dieses Mal. Würden wir uns weiter mit dem Problem des Bewusstseins auseinandersetzen, würden wir schließlich nur tiefer ins Nichts vordringen. Und Sie haben Ihre Hirnrinde in den letzten Minuten eh schon genug angestrengt. Halten wir diese Sendung also mal etwas kürzer. Falls Sie erst jetzt einschalten, dann freuen Sie sich doch darüber, dass Sie eben einem riesigen Klotz Pessimismus ausgewichen sind. Wenn Sie auf sowas aber stehen, dann können Sie die Sendung spätestens morgen Abend mit allen Ihren Freunden und Verwandten nachhören. Und zwar auf cba.fro.at. Suchen Sie dort einfach nach Projekt Clusterfuck. Oder Sie klicken einfach auf den Link in meiner Instagram-Bio. @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Die nächste Sendung gibt's dann am Donnerstag, den 30. Mai, zur selben Zeit, am selben Ort. Also um 17 Uhr auf Freirad. Bis dahin grübeln Sie nicht zu viel. Oder grübeln Sie sehr viel, weil es eh schon wurscht ist. Egal wofür Sie sich entscheiden, Sie können eigentlich gleich damit anfangen. Von meiner Seite wie immer ein herzliches
Wiederschauen!